Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Ich habe heute das Vergnügen, dass Julia Werner bei mir zu Gast ist. Hallo Julia.
Hallo Toni.
Und wir haben mal wieder ein Thema aus ihrem breiten Fundus und Schatz. Den Titel darfst du selber sagen, damit ich dich danach ein bisschen damit aufziehen kann.
Ja, habe ich mir doch fast gedacht. Also mein Titel ist heute, gute Selbstorganisation erhöht die Eigenmotivation.
Okay, gute Selbstorganisation erhöht die Eigenmotivation. Da muss ich mir mal sagen, was soll das denn bedeuten?
Das bedeutet einfach, dass ich Spaß am Arbeiten habe, wenn ich selbst gut organisiert bin.
Okay, Und wie ist so die Situation, wenn du bei Kunden bist? Ist das nicht so? Was ist denn dein Erlebnis so? Was würdest du denn jetzt sagen? Also wenn jetzt jemand zuhört und hört sich jetzt in dieser Beschreibung, ja, dann sagst du, kannst du ihm helfen mit ein paar Tipps, ja?
Ja, das kann ich durchaus. Naja, oft ist es einfach so, dass ich ja gerade zu Kunden komme, weil sie nicht gut selbst organisiert sind und weil sie dann irgendwann den Stand erreichen, dass sie dermaßen frustriert und genervt sind und schlecht gelaunt oder auch dann das Finanzamt im Rücken haben oder Kunden oder gerne etwas machen möchten wie ein Mailing, aber die Adressdatenbank stimmt nicht, dass sie mich dann anrufen.
Was sind denn die Symptome? Wie würdest du die beschreiben? Also was ist, wenn du da hinkommst sozusagen, wie so eine Art Checkliste, wo du einen Haken machen könntest und sagst, was passiert sehr oft? Also nicht bei jedem und nicht in aller Breite, aber was ist ein häufiges Symptom, so ähnlich wie beim Doktor? Was passiert bei den Leuten?
Na, ganz häufig liegt es am Zeit- und Selbstmanagement oder auch daran, dass jemand mal ganz alleine angefangen hat und plötzlich wird er größer und größer und es sind dann mehrere Mitarbeiter auch noch eingestellt worden und es fehlt jeglicher Rahmen. Und nichts funktioniert mehr. Man weiß nicht, wer in Urlaub geht. Man weiß nicht, wenn jemand krank ist, wer die Vertretung macht. Es gibt keine Stellenbeschreibung. Es läuft einfach alles irgendwie, aber es läuft nicht richtig. Und die Katastrophen mehren sich.
Okay, und die Katastrophen sind dann, die Leute arbeiten am Wochenende, die schaffen nicht mehr, ihre E-Mails zu beantworten, die sind dauergestresst. Was sind denn da so die...
Sie sind dauergestresst, sie schaffen ihre Arbeit nicht mehr oder auch, dass Bereiche einfach so wachsen, dass die Fehlerquellen zunehmen, dass also viel Arbeit anfällt, die dann irgendwie händisch gemacht wird in Form von Listen und irgendwelchen Papierausdrucken und mehreren Leuten, die an mehreren Dingen gleichzeitig arbeiten und die Fehlerquellen sich häufen und die Kunden sich einfach beschweren.
Was machst du denn dann mit denen? Was passiert denn dann? Was ist denn dein Vorschlag? Was macht man denn sinnvollerweise dann im Nachgang? Wenn man jetzt so eine Situation hat und sagt, okay, ich stelle erstmal fest, dass ich es habe, ja, also ich arbeite zwar 70 Stunden die Woche, kriege aber trotzdem mein Zeug nicht weg, dann ist das ja möglicherweise ein Indiz für die Selbstorganisation oder die Prozesse oder die Arbeitsmittel, Hilfsmittel funktionieren nicht, also dass sozusagen das System, was man hat, nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Was man macht?
Genau. Also es bedeutet einfach, dass ich mit meiner Zeitorganisation und Selbstorganisation ein bisschen hinterherhinke. Und vor allem bedeutet das, dass auch das ganze Leben nicht mehr in der Balance ist. Denn wenn ich 60, 70 Stunden arbeite, dann habe ich für nichts mehr richtig Zeit. Im Geschäft schaffe ich nichts und zu Hause sitzt vielleicht mein Partner und ist genervt, weil ich eben so wenig Zeit habe. Und dann bin ich auch nicht gut gelaunt, weil ich weiß, in meinem Büro türmen sich die Berge oder es sind schon wieder Fehler passiert oder die Kunden sind unzufrieden, die Mitarbeiter sind unzufrieden. Das kann ja vielerlei Auswirkungen haben.
Ja. Und was machst du dann als erstes?
Sagst du jetzt? Na, als erstes mache ich eine Bestandsaufnahme. Das heißt, ich gucke mir alles ganz genau an.
Okay. Und wonach suchst du dann? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, das ist das, was ich zuerst versuche, was ich zuerst suche, was ich zuerst mir angucke? Oder sagst du, nee, ich wühle da mit dem sozusagen die ganzen Berge durch? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, nein, häufig ist es einfach so, aber das ist nun einfach auch meine Berufserfahrung, dass ich 5 Minuten mir angucke, was da gerade läuft und dann schon weiß, was nicht richtig ist und was anders gemacht werden kann. Ich muss gar nicht so tief reingucken. Meistens ist es von außen schon sehr schnell zu sehen. Das sind wirklich 5 bis 10 Minuten oder mal auch, wenn manche Leute wollen mir auch gar nicht das so am Anfang zeigen, weil auch nicht jedem das angenehm ist. Also manche schämen sich auch dafür, dann finden Gespräche auch außerhalb des Büros erst einmal statt, um sich kennenzulernen. Und wenn derjenige mir so ein bisschen was erzählt hat, dann dauert es nicht lange und ich weiß einfach, wo der Hase langläuft.
Mhm. Und jetzt, die Hörer können ja leider nicht alle sagen, oh ja, Julia Werner, komm mal vorbei, mach mal da für mein Büro wieder ordentlich, weil das sieht ja so aus wie Bombenangriff. Wie können die sich vielleicht selbst helfen? Hast du da ein paar Ideen oder ein paar Hinweise, was jemand machen sollte, wie er das in den Griff kriegt? Wenn er jetzt sagt, ja, ich kann jetzt mir noch keinen professionellen Coach dafür besorgen.
Gerade am Anfang, wenn man sich gegründet hat, dann kann man sich das natürlich nicht leisten. Oder es gibt auch manche Sparten, in denen das vielleicht auch einige Jahre gar nicht möglich ist. Und manche wollen es auch einfach gar nicht. Es fängt bei Kleinigkeiten an. Es fängt damit an, dass ich eben mir eine To-Do-Liste anlege, möglichst auch in meinem PC und nicht in Papierform. Dass ich aufhöre, mit Zetteln zu arbeiten und mir einen Block und einen Kugelschreiber anschaffe, dass ich morgens meinen Tag mit der To-Do-Liste beginne und nicht mit meinen E-Mails, dass ich so wie eine E-Mail reingekommen ist, wenn ich nicht sowieso schon eine Regel habe, die E-Mail entsprechend wegsortiert, diese selber wegsortiere, dass ich mir einfach ganz klare Ordnerstrukturen anlege, sowohl in meinem PC als auch eben in Form von Papier, wenn es denn noch sein muss.
Warte, das sind ja ganz viele Sachen, wir müssen ja jedes einzelne mal kurz besprechen, das wissen die Leute ja gar nicht. Also womit fängt's an? Also ich komme morgens ins Büro und ich darf nicht meine E-Mails angucken, was ich sonst ja immer mache.
Nein, keine E-Mails.
Keine E-Mails.
Keine SMS.
Oh Gott.
Ja, sondern? Da kann man sich so schön drin verlieren. Und viele machen auch den Fehler, die haben einen E-Mail-Account und da laufen dann die ganzen privaten und geschäftlichen E-Mails zusammen.
Aha.
Und das ist natürlich spannend und dann schreibt man und dann macht man und dann ist es vielleicht auch erstmal der private Teil, weil das einen mehr reizt. Und zack, sind 2 Stunden weg. Und dann ist es nicht mehr 8 Uhr, sondern dann ist es 10 Uhr und ich habe noch gar nichts geschafft. Und dann koche ich mir einen Kaffee und dann
ist schon
klingelt
fast
vielleicht das Telefon und dann ist es schon 22:30 und ja, so geht dann ganz viel Zeit weg und ich habe eigentlich nichts richtig gemacht.
Also deine erste Regel wäre nicht nur, dass man hier sein E-Mail nicht sofort anguckt, sondern dass man seinen E-Mail-Account teilt. Habe ich das verstanden?
Ja, genau. Also die erste Regel, die ich empfehle, das ist ja natürlich nur eine Empfehlung, geschäftliche E-Mails und private E-Mails grundsätzlich zu trennen.
Okay, also hat jemand einen Privataccount, den guckt er sich abends an, wenn er nach Hause kommt. Und den Firmenaccount darf er aber ja auch nicht angucken, hast du gesagt, sondern er hat seine To-Do-Liste.
Genau.
Da stehen meine 736 To-Dos und dann, was mache ich denn dann? Dann mache ich die, wo ich Lust habe oder wie muss ich mir...
Naja, also das ist natürlich auch wieder eine Sache, die man lernen sollte. Prioritäten setzen. Was muss ich denn jetzt wirklich machen? Was ist denn jetzt wirklich wichtig oder was drängt so doll, dass ich es nicht weiter außer Acht lassen kann?
Okay.
Und da sollte ich mich wirklich morgens die erste Stunde auch, wenn möglich, bevor meine Kunden anfangen, mich anzurufen, hinsetzen und sollte meine ersten To-Dos abarbeiten.
Okay.
Das geht nämlich dann ziemlich zügig und hat man auch das Gefühl, Mensch, ich habe schon eine ganze Menge geschafft.
Mhm. Also das war das eine. Also E-Mails später erst öffnen,
genau,
dass man nicht abgelenkt wird, dann die E-Mail trennen zwischen Geschäft und Privat.
Genau.
Und aus meiner To-Do-Liste die Top-Sache nehmen und sagen, die mache ich jetzt, möglichst gleich als Erste, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert.
Genau.
Und ich sage immer, vielleicht sogar, bevor man seinen ersten Kaffee sich holt und sagt, komm, ich mache die Sache, wenn ich sie gemacht habe, dann mache ich mir einen schönen Kaffee.
Oder der Kaffee kommt danach praktisch als Belohnung.
Genau, sozusagen als Belohnung, ja. Und dann weiter, was meinst du?
Natürlich wichtig ist, dass man eben wirklich, wie gesagt, Prioritäten setzen kann. Und danach sollte ich erstmal meinen Kalender öffnen, beziehungsweise sollte die To-Do-Liste in meinem Kalender haben. Das sollte mein erster Punkt sein in dem Tag, sodass ich einfach gut überblicke, was habe ich denn heute an Terminen, was habe ich mir in meinen Kalender eingetragen und ist meine Zeitplanung für heute überhaupt machbar und schaffbar? strafbar, denn die meisten von uns machen einen Fehler. Sie verplanen ihren Tag zu 100% und das schaffen wir nicht. Das ist einfach nicht möglich. Meine Empfehlung ist immer, den Tag nur zu 50% fest zu verplanen. Es kommen so viele ungeplante Dinge von außen. Kunden, die anrufen, eine E-Mail, die reinschneit und dann ist es dringend und wichtig und muss sofort gemacht werden und dafür brauche ich Platz und Zeit.
Also du plädierst für die 20-Stunden-Woche, höre ich, ja? Wenn naja, man nur die Hälfte verplant.
Als Selbstständiger ist man ja doch meistens mehr als 40, 50
Also die 40-Stunden-Woche verplant und dann nochmal 40 Stunden extra. Aber nein, Spaß beiseite. Du sagst, derjenige soll seinen Tag nicht vollstopfen, sondern genau. Er guckt da rein und sagt, okay, ich habe jetzt schon 3 Meetings, wenn ich da überall hin und her fahre und noch vielleicht das Meeting ein paar Minuten länger geht, als ich ursprünglich dachte, dann bleibt mir nur eine Stunde und dann brauche ich ein bisschen für Ungeplantes, dann ist der Tag eigentlich weg und für die Leute, die Outlook benutzen, da gibt es ein ganz tolles Tool, was ich gerne benutze, dass die Aufgaben aus der Aufgabenliste nimmt. Mhm. Die Zeiten kann man dann mit einem extra Reiter, der daraufhin bei Aufgaben erscheint, eintragen. Und dann nimmt er das und teilt das in die freien Zeiten ein, wo ich keine Termine habe.
Genau.
Und wenn ich das Ding benutze, kommt was ganz Tolles raus. Ich sehe plötzlich, wenn ich sage, ich muss ein Newsletter schreiben, 3 Stunden, ich muss die Webseite, die Titelseite überarbeiten, 1 Stunde und so weiter. Und dann noch meine Termine und drücke auf den Knopf, dann sagt das Ding, sorry, die nächsten 2 Wochen machst du nichts anderes, außer deine Top 5 Aufgaben zu bearbeiten, weil du hast so viele und so viele Termine, dass du das gar nicht unterkriegst.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich, dass man sich bewusst macht, dass diese ganzen To-Dos, die man da ja aufschreibt, auch irgendwann mal gemacht werden müssen.
Die brauchen Zeit.
Im Kalender eigentlich auch einen Termin haben, so wie da drinstehen muss, ich fahre zum Kunden A und mache da mit dem Termin, so müsste eigentlich da auch drinstehen, keine Ahnung, Webseite überarbeiten, da brauche ich mindestens immer 1 Stunde pro Blog.
Das sind die Dinge, die ich mir fest einplanen muss. Also wenn ich eben To-Dos habe, nicht nur in der Liste drin, sondern wenn das wirklich aktive To-Dos sind, wie jemanden anzurufen oder eben etwas zu schreiben oder ein Angebot fertigzustellen oder eben die Fakturierung, dann muss das entsprechend in den Kalender eingetragen werden und auch mit einer festen Zeit. Also wenn ich, was weiß ich, 10 Rechnungen zu schreiben habe, dann eben 2 Stunden da festzulegen und zu sagen, gut, in den 2 Stunden mache ich das. Ein Angebot, je nachdem wie umfangreich es ist, 1-2 Stunden.
Okay, so jetzt mache ich das alles. Und dann hast du gesagt, dann wird es ja noch viel schlimmer. Dann kommt meine E-Mail und dann sollte ich sofort damit irgendwas machen.
Naja, die meisten haben ja, erstmal, wir werden ja oft bombardiert von E-Mails und die meisten, gerade wenn sie Outlook benutzen, benutzen auch das Regelsystem. Das heißt, es wird schon mal wegsortiert. Viele jedoch kennen das nicht und sortieren händisch weg. Und ich sage immer, so wie eine E-Mail bearbeitet worden ist, sollte sie dann auch wegsortiert werden.
Aber das heißt, du bearbeitest die auch alle gleich? Wie stelle ich mir das vor?
Also, auch E-Mails sollte man sich fest, also die Bearbeitung von E-Mails sollte man sich fest einplanen in seinem Tag, was weiß ich, 1 Stunde vormittags oder 1 Stunde nachmittags oder auch jeweils 1 vor- und nachmittags und dann wirklich konsequent abarbeiten.
Aber das heißt dann also Folgendes. Ich sitze in meinem Büro, es ist 10 Uhr, in meinem Kalender steht, ich darf jetzt meinen Outlook öffnen.
Genau.
Dann mache ich das auf, dann sind da 37 E-Mails drin, dann sind die vielleicht schon wegsortiert oder ich gucke mir die an. Das meiste sind vielleicht irgendwelche Newsletter und irgendwelche Einladungen für Sachen, die mich nicht interessieren oder Werbung von
Dell
oder was. Alles in Müll, ja, alles wegsortieren, sondern dann bleiben 3 übrig, die muss ich beantworten. So, dann sind mir beantwortet die. Und dann mache ich um 11 Uhr, nachdem meine Outlook-Stunde weg ist, dann meist Ding zu und das war's für den Tag oder wie?
Naja, es kommt drauf an, wie viele E-Mails ich am Tag bekomme. Wenn ich natürlich jetzt sehr viel mehr bekomme als 37 und von den 37 eben nicht nur 3 zu beantworten sind und der Rest ist Werbung, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit und das muss ich mir auch entsprechend einplanen, dann zumachen.
Also wirklich das Programm schließen, sagst du, ja?
Naja, dann einfach, bei Outlook ist es so, man kann zwischen den unterschiedlichen Reitern ja wechseln, dann mache ich eben meinen Kalender wieder auf. Das Schlimme an Outlook ist, dass man ja immer sieht, auch wenn eine neue E-Mail reinkommt und viele dann notorisch, freudig, neugierig sich auf ihre neue E-Mail stürzen. Da muss man sich ein bisschen disziplinieren. E-Mail-Zeit ist E-Mail-Zeit und wenn andere Dinge getan werden müssen, müssen andere Dinge getan werden.
Aber Julia, jetzt so mal unter uns, ist das nicht so ein bisschen freudlos? Ich mache meinen Kalender auf, steht drauf, 8 Uhr, To-Do Nummer 1 bearbeiten, 9 Uhr, ich weiß nicht, was die da machen musste, eine Aufgabe, Aufgabe 2 bearbeiten, 10 Uhr, eine Stunde E-Mails sortieren und aufräumen, 11.30 Uhr, Angebote schreiben bis 12.30 Uhr, 12.30 Uhr, Mittagessen, 13 Uhr zum Kunden fahren. Also, verstehst du, wie ich meine? Das hört sich an wie ein super enges Korsett, dann sagst du, das erhöht meine Eigenmotivation. Kann ich das glauben?
Naja, es ist so, die Eigenmotivation sinkt, wenn ich eben 8, 9, 10, 11 Stunden am Tag mit irgendwelchem Bürokrempel beschäftigt bin und dann zwischendurch auch noch zum Kunden fahre und dann vielleicht auch meine Kundentermine so eng lege, dass ich sie gar nicht schaffe und am Ende des Tages stehe ich da, oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe überhaupt nichts geschafft. Und beim Kunden war ich unpünktlich oder den musste ich sogar absagen und das jetzt bin ich noch mit 3 Angeboten nach Hause gekommen und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das schaffen soll. Natürlich, nach außen hin sieht das sehr, sehr eng und sehr streng aus. Auf der anderen Seite ist es alles eine Sache der Gewöhnung und des Rhythmus. Und man kann sich das ja auch ein bisschen sich selbst anpassen. Denn ich würde niemals jemandem vorgehen, jetzt geben, was er nun ganz genau zu welchen Zeiten machen muss.
Außerdem hast du ja gesagt, das ist nur ein halber Tag. Also das heißt, wenn ich meinen Vormittag voll durchplane, habe ich am Nachmittag frei.
Fakt ist einfach, und das ist ja das, woran die meisten so fürchterlich leiden, dass sie so viel arbeiten und so wenig schaffen. Fakt ist einfach, durch diese Methode kann ich ganz viel Zeit sparen.
Und würdest du das zusammengefasst so nennen, dass das so der Erfolg kommt durch diese Blockbildung, dass man in einem Block was bearbeitet?
Ja. Dinge hintereinander wegzutun und wirklich stringent abzuarbeiten. A, entwickelt man ein gewisses Tempo und B, ist es einfach, ich weiß, was ich geschafft habe. Die meisten wissen am Ende des Tages nicht, wenn man sie fragt, was habe ich eigentlich geschafft, das wissen sie nicht. Und deshalb bitte ich die Leute oft, das mal aufzuschreiben, weil sie dann feststellen, ah, so wenig war es doch gar nicht. Und wenn es wirklich wenig ist, dann ist es, weil es nicht konzentriertes Arbeiten ist.
Ja, und wenn du nächsten Tag eine Sache anfasst, nicht zu Ende machst, nächsten Tag anfasst, dann wieder anfasst, wieder anfasst und nach einer Woche liegt es immer noch rum, dann hast du nichts gemacht.
Dann hat man keine Lust mehr.
Und das ist es? Wenn ich das habe, jetzt habe ich die Magie, ich mache das und dann geht das? Also ich frage mal ganz, ist das alles, sagst du?
Es ist ziemlich simpel. Das Schwierige daran ist, dass einfach ein bisschen Selbstdisziplin dazugehört. Und man sich schon zu gewissen Dingen einfach auch dann zwingen muss.
Na, was heißt denn das? Wenn in deinem Kalender steht, heute musst du Angebote schreiben, dann sagst du, naja, ich habe eigentlich keine Lust und dann mache ich die jetzt, ja?
Ja, das bedeutet es wirklich. Oder wenn es heißt eben, ich bearbeite meine Post, ich mache meine Ablage und dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde geplant, dass ich wirklich zügig hintereinander weg meine Ablage mache, meine einzelnen Zettel da wegsortiere. Denn das wird oft und gerne geschoben. Auf der anderen Seite ist es, wenn sich erstmal Papierstapel angesammelt haben, dann liegen sie da und das wird nicht besser, im Gegenteil. Und dann suche ich irgendwas und dann suche ich natürlich in den Stapeln und dann finde ich es nicht und dann drehe ich die Stapel um und um. Und da geht ganz viel Zeit mit bei verloren.
Mhm. Und die sozusagen, was mache ich denn, wenn ich jetzt feststelle, auch wenn ich das alles mache? Also ich bin da jetzt ganz ordentlich, ja? Mhm. Und ich plane da den Teil meines Tages durch, den ich wirklich sage, die Stunden kann ich verplanen und die Termine kann ich machen. Und da ist hier noch Puffer, damit ich dann auch noch mal eine ungeplante E-Mail beantworten kann und so weiter und so weiter. Und ich merke, ich schaffe trotzdem mein Zeug nicht. Was mache ich denn jetzt?
Na, dann muss man sich angucken, wie derjenige arbeitet. Vielleicht, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an gewisse Aufgaben. Und da muss man sich einfach mal gucken, wie geht derjenige da heran? Gibt es andere Möglichkeiten für ihn? Oder manche Leute haben einfach Schwierigkeiten, auch Prioritäten zu setzen. Das ist für manche einfach sehr, sehr schwierig. Das kommt auf den Typen drauf an. Da muss man dann einfach gucken, wie denkt derjenige und wie geht er an Dinge heran und was ist für ihn wichtig? Und auch das sind Dinge, die man üben kann.
Und würdest du sagen, also ich kenne ja beides. Ich kenne das auch, dass es gibt natürlich auch welche, die sind sehr produktiv, die schaffen eine ganze Menge und je mehr die schaffen, desto mehr machen sie. Und dann am Schluss, auch die werden ja nicht glücklich. Am Ende haben die ja können ja grenzenlos arbeiten. Also das Hauptproblem jedes Selbstständigen. Ich kann ja arbeiten von morgens um 5 bis abends um 10 und das 7 Tage die Woche. Gut, und ich habe immer noch nicht alles weg, also wenn es danach geht. Ja?
Gut, irgendwann muss man natürlich auch mal den Schlussstrich setzen und da einfach auch für einen Ausgleich sorgen zwischen Beruf und Privatleben, was sehr, sehr wichtig ist. Und denn wir können eben arbeiten bis zum Umfallen und wir nehmen uns ja oft auch noch Arbeit dann mit in den Feierabend. Aber das ist nun nicht so besonders gesund. Und wenn man noch ein bisschen länger arbeiten möchte, auch in seinem Leben, dann sollte man schon darauf achten, dass man eine gute Balance hat. Eine andere Sache, die mir dazu einfällt, ist das Thema Standardisierung. Weil viele einfach nicht daran denken, gerade wenn sie zum Beispiel Verträge machen oder Angebote schreiben oder auch Rechnungen schreiben, sich einen Rahmen zu schaffen, einen Standard zu schaffen.
Hast du mal ein Beispiel? Wie sieht denn das aus? Was hast du denn da vor Augen?
Also ich hatte mal einen Kunden, der hatte, ich glaube, 134 verschiedene Verträge.
Wie? Für jeden Kunden einen extra?
Für jeden Kunden einen anderen Vertrag.
Wie ist das denn entstanden?
Ja, ich glaube, der Vertriebsleiter, der diese Verträge geschrieben hatte, war ein sehr kreativer Mensch, was ihm ja auch unbelassen bleibt. Fakt ist nur, wenn ich jedem Kunden eine andere Frist gewähre, wie er Rechnung zu bezahlen hat oder wie irgendwelche andere Dinge zu laufen haben, dann weiß ich bei den ersten 10 Kunden noch, wie der Kunde eben abzurechnen oder überhaupt zu behandeln ist. Aber beim 20. Kunden weiß ich schon nicht mehr. Und ich weiß, dass ich für diesen Kunden dann eine Excel-Tabelle angelegt habe, damit man überhaupt in der Lage war, seine Kunden abzurechnen. Das heißt, ich habe 134 Verträge erfasst und sowas sollte man sich sparen. Man sollte einfach gucken, ich habe einen Angebotsrahmen, ich habe einen Rechnungsrahmen, ich habe einen Vertragsrahmen. Natürlich, es gibt immer Kunden, die sagen, ich will das nicht so und meine Zahlungsfrist ist anders und
klar.
Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber dass man für sich einfach einen Rahmen hat und dass die Ausnahmen nicht so gewaltig ausufern, weil man einfach dann irgendwann keinen Überblick hat. Und das ist eben das, was häufig passiert, wenn man klein anfängt, denkt man nicht dran, dass man vielleicht irgendwann mal größer ist und dann fängt man alleine an und nach 5 Jahren sind das 50 Leute und man hat einfach nur Chaos und Tohuwabohu, weil dieser Rahmen fehlt. Und darüber sollte man sich im Klaren sein, so wie es mehr wird, spätestens. Am besten wäre es natürlich gleich, wenn man anfängt, aber die meisten kommen erst drauf, wenn sie wirklich größer werden.
Und was muss ich da standardisieren? Ich meine, das ist ja für einen freien Geist so ein bisschen auch so ein Gruselthema. Jetzt habe ich gehört, ich wäre jetzt besser motiviert, wenn ich mir mein Outlook nur für eine Stunde begrenze oder zweimal eine Stunde, dann, dass ich dann auch noch alle meine To-Dos in eine Excel oder ins Outlook da erfassen muss und also ja, ich überlege so, wenn ich mir so den einen oder anderen Gründer, den ich so kenne und Unternehmer vorstelle, wo ich dann sage, ach herrje, wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, der soll jetzt auch noch diese Sachen alle machen, also so diszipliniert sein, das liegt ja nicht jedem.
Und, das liegt wirklich nicht
jedem. Und diese Standardisierung ist ja dann das Nächste. Dann sagt er, ich bin ja froh, dass ich gerade aus einem Großunternehmen weg bin, wo für jeden Mist gab es ein Formular. Ja,
aber warum haben die großen Unternehmen das? Weil sonst ein großes Unternehmen überhaupt nicht mehr funktionieren würde.
Ja, aber ich bin auch in einem kleinen Unternehmen.
Ja, solange ich auch alleine bin und sonst keiner sich kümmert, kann ich das natürlich machen. Nur vielleicht wächst mir irgendwann dann alles über den Kopf und dann muss ich mich mit diesen Dingen befassen. Und dann ist das Aufräumen natürlich noch viel unerfreulicher, als wenn ich von Anfang an einfach ein paar Dinge für mich kläre.
Ja, ich meine schon, klar, aber dann ist halt die Frage, wie kriege ich denn dann den Übergang hin? Ab wann würdest du denn empfehlen, dass man sich überhaupt Unterstützung holt? Also sozusagen sagen wir mal, die meisten leben ja nicht davon, dass sie Büroablage machen und Büroorganisation oder so Kram. Liegt ja auch wirklich nicht jedem. Wenn ich jetzt irgendwas anderes mache, wenn mein Geschäftsfeld woanders liegt,
genau.
Dann du sagst dann so einfach, na, dann machst du dir eine Ablagestruktur, aber die meisten haben ja überhaupt keinen Plan dafür, weil sie auch keine Erfahrung haben. Die machen es halt so gut sie können und irgendwann haben sie dann einen Ordner, sind alle E-Mails drin, gesendete Objekte und eins ist Posteingang mit 70.000 Elementen.
Genau.
Habe ich auch schon oft gesehen. Und ab wann ist denn das so weit? Würdest du sagen, das ist relativ früh so weit? Da sollte man schon, sobald man anfängt, Geld einzunehmen, schon drüber nachzudenken, dass da auch in gewissen Maßen wieder zu investieren? Oder sagst du, nee, erst wenn diese Symptome auftreten, dann musst du aber was machen? Oder würdest du sagen, naja, hol dir doch mal jemand, leg mit dem eine Struktur. Ich weiß es nicht. Was ist denn deine Empfehlung?
Naja, es kommt auf die Person drauf an. Also manche können es wirklich durchaus gut selbst machen, weil sie entweder ein Elternhaus hatten, wo man ihnen das ein bisschen beigebracht hat, oder einen Beruf hatten, wo sie eben auch einen Teil Administration erledigen mussten. Manche hatten aber schon in ihrem ganzen Leben eine Sekretärin oder Assistentin. Die wissen wirklich nicht, wie es geht. Und da ist es meistens dann sehr chaotisch. chaotisch. Das muss jeder so ein bisschen auch für sich selbst entscheiden. Fakt ist, wenn ich am Anfang vielleicht mich mal schlau mache, einfach mal ein bisschen entweder lese oder mich beraten lasse, das kostet ja nicht viel. Es gibt viel Literatur, man kann im Internet sehr viel finden, oder eben einfach mal 2-3 Stunden jemanden befragen dazu, der eben Ahnung hat, dann ist da schon mal ein guter Grund gelegt. Wenn ich mich dann einigermaßen daran halte, dann starte ich schon mal ganz gut. Mhm. Wenn ich allerdings erst ankomme, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es oft sehr schwer, da wieder eine Struktur reinzubringen, gerade wenn inzwischen die Firma auch gewachsen ist. Ja. Weil man nicht nur sich selbst dann im Boot sitzen hat, sondern man muss auch noch alle anderen ins Boot holen. Und das ist manchmal nicht so einfach.
Mhm. Und auch da wieder natürlich, klar, nicht jedem liegt das, sagt er, oh Gott, jetzt habe ich da ein Buch, jetzt muss ich das lesen und dann auch noch rausfinden, was von den Sachen ich wie mache. Das ist ja dann auch nicht so einfach. Macht es dann Sinn zu sagen, Mensch Gott, gehe ich zu Julia Werner, die macht ein Seminar und da lerne ich das und dann hilft mir das? Oder würdest du sagen, nee, lese mal erst dein Buch und wenn du damit verzweifelt bist, dann darfst du zu mir kommen?
Das ist auch eben von Person zu Person unterschiedlich. Nicht jeder mag gleich am Anfang eben diese Investition tätigen und leider sind viele auch der Meinung, dass es unwichtig ist. Das böse Erwachen kommt dann sehr schnell, nämlich wenn mein Steuerberater sagt, so geht das nicht, oder wenn das Finanzamt sagt, Moment mal, ich glaube, ich kriege hier sehr viel Geld oder mir fehlen hier Unterlagen und ich habe sie nicht mehr. Oder wenn man andere Leistungen vom Staat in Anspruch nimmt und dafür eben einfach auch Belege liefern muss. Ja. Oder wenn man anderes Personal einstellt, denn auch die möchten eine Gehaltsabrechnung am Ende des Monats haben. Und auch die möchten Geld auf dem Konto und auch die möchten in Urlaub gehen. Und das muss man natürlich alles irgendwie verwalten. Und da ist dann das schon wichtig. Und ich denke, je eher man einfach anfängt und je eher man wirklich das so sich einverleibt, desto leichter ist es dann auch. Mhm. Und das ist eben auch der Spaß. Also ich sage ja nicht, gute Selbstorganisation erhöht die Eigenmotivation. Das macht dann wirklich Spaß, wenn die Dinge laufen, macht
und Spaß. Und wann kommt der Spaß? Sag mal nochmal.
Der Spaß kommt, wenn ich merke, dass ich ganz zügig und effektiv arbeiten kann und dadurch Zeit gewinne.
Okay. Und würdest du sagen, das kommt wirklich, ja? Also, wenn ich mich hinsetze und sage, ich mache das so, dann kommt auch irgendwann wirklich der Spaß, ja?
Naja, ich habe ja dann entweder mehr Freizeit, dann arbeite ich eben nicht mehr 12 Stunden am Tag, sondern ich arbeite nur noch 10 Stunden am Tag. Oder ich gehe am Freitag eben dann um 3 nach Hause und spiele mit meinen Kindern und habe das Wochenende frei. Da ist dann schon ein großer Unterschied zu merken, als wenn ich jeden Tag von morgens um 8 bis abends um 10 in der Firma sitze.
Und ich glaube auch, da gibt es natürlich auch noch so einen Aspekt, die unangenehmen Sachen gehen ja nicht weg. Also wenn ich zum Beispiel Ablage machen muss oder muss meine Bewirtungsbelege ausfüllen oder muss meine Reisekostenabrechnung machen, damit ich das, was mir kostenmäßig zusteht, auch gegenüber dem Gesetzgeber entsprechend formal in der Buchhaltung abrechne, dann kann ich mich mit dem Ding rumquälen, indem ich es 10 Wochen lang nicht mache und dann ein ganzes Wochenende oder schlimmer noch, am Ende des Jahres, wenn die Steuererklärung dran ist, dann mehrere Wochen da versuche, Ordnung in dieses Dickicht zu bringen. Oder zu sagen, komm, ich mache jede Woche einmal am Freitag, bevor ich nach Hause gehe oder gleich am Morgen dieses Buchhaltungsding, mache alle Belege wieder schön, hefte die ab, tu die in die richtigen Hüllen, damit dann der Steuerberater das richtig bucht und so. Genau. Und habe damit den Rest des Jahres nicht plötzlich mehrere Wochen, Monate Ärger, Geld und Aufwand an Stellen, wo es mir keinen Spaß macht.
Und vor allem muss ich mir ja vor Augen halten, gerade beim Thema Buchhaltung, es handelt sich um mein eigenes Geld. Und es ist äußerst ärgerlich, wenn das Finanzamt irgendwas nicht anerkennt, weil ich selber geschlampt habe. Und das machen sich viele gar nicht so klar. Das wird oft sehr stiefmütterlich behandelt, das Thema. Und also bei manchen Leuten sieht es diesbezüglich ganz fürchterlich aus. Und da sagt dann auch jeder Steuerberater, so kann ich das nicht. Und wenn man jemandem auch nur Zettel hinlegt, also dann kostet der Steuerberater sehr viel Geld. Wenn ich einem Steuerberater einen gut sortierten Aktenordner hinstelle, dann macht dem das auch Spaß. Wenn der einen Schuhkarton mit Belegen kriegt, dann macht dem das keinen Spaß. Und das wirkt sich dann auch eben monetär aus und das machen sich viele gar nicht so klar. Vor allem machen sich viele gar nicht klar, dass sie wirklich Nachteile haben, wenn sie schlampig sind in ihrer Buchhaltung. Und das sind einfach Dinge, da gibt es Regeln, das ist ganz einfach und da geht es ja wirklich um mein eigenes Geld.
Ja. Und wenn der, weiß ich nicht, die Firmenwagenkosten rückwirkend nicht mehr anerkannt werden, weil du kein Fahrtenbuch geführt hast oder das nicht ordnungsgemäß geführt hast oder, dann wird es dann irgendwann natürlich nicht mehr lustig, weil da geht es dann plötzlich um vielleicht 10.000 Euro Kosten oder die Abschreibung für den Firmenwagen oder.
Genau.
Und das ist dann manchmal sehr unangenehm. Dann noch ein Tipp von mir, ist mir in dem Rahmen eingefallen, wenn man so eine Aufgabe hat und ich habe überhaupt keine Lust, in meinem Kalender steht er jetzt, habe ich jetzt gelernt, Julia Werner sagt, die soll mir da eintragen, was ich machen muss, dann schreibe ich da rein, keine Ahnung, muss ein Konzept schreiben und ich mag das überhaupt nicht.
Ja.
Liegt mir wie so ein Bleistück auf dem Kreuz, ja, auf dem Magen und denke, oh Gott, dieses blöde Ding, dieses Konzept und ich mag das ja nicht machen. Wenn ich die Stunde weiß, ich will diese Stunde dran arbeiten, dann sage ich immer, ich nehme mir jetzt meine Eieruhr, also übertrieben digital, ich habe so einen digitalen Timer, da stelle ich mir eine Viertelstunde ein und sag so, jetzt machst du eine Viertelstunde an diesem Ding. Und wenn du nach der Viertelstunde immer noch sagst, das wäre sowas von ätzend, dann lege ich es für den Tag zur Seite. Wenn ich aber feststelle, dass ich nach der Viertelstunde sage, mein Gott, so schlimm ist ja gar nicht, vielleicht bin ich sogar schon fertig oder halbfertig.
Oder halbfertig oder ich bin gut drin.
Dann mache ich einfach zu Ende und dann ist es gut. Und maximal eben die Stunde, die ich mir vorher eingeplant habe.
Genau.
Ja. Es sei denn, ich schaffe es in 5 Minuten danach, aber so Großen und Ganzen. Und das mache ich heute nicht mehr so oft wie früher, aber wenn so ein Thema ist, mache ich das auch. Ich nehme meinen kleinen Timer, stell den ein, das ist wie so eine Küchenuhr, ja. Stell da ein elektronisch eine Viertelstunde, sag, mach mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten und wenn du dann in 20 Minuten die Belege durchsortiert und abgelegt hast, stellst du plötzlich.
Oft sind die Leute dann schon fertig.
Ist ja schon fertig, braucht da gar keine Stunde für, ja.
Oft sind sie dann schon fertig und vor allem ist es das meiste oder das Schwierigste für die meisten ist das Anfangen. Etwas einfach jetzt anzufangen. Wenn sie dann erstmal dabei sind, nach 2-3 Minuten flutscht das.
Ja.
Aber es ist das Anfangen. Oh, habe ich keine Lust zu, oh, muss das jetzt sein. Aber wenn sie erstmal angefangen haben, das ist auch zack zu Ende. Und meistens brauchen sie gar nicht so viel Zeit, wie sie dachten.
Und falls ich es mir leisten kann und merke, das liegt mir nur wirklich überhaupt nicht, dieser ganze Kram, dann rufe ich dich an und du machst das dann für mich.
Ich
ja?
mache das dann alles für dich.
Das ist toll. Also für die, die es hören und sagen, oh Gott, auch mit der Eieruhr kriege ich mich nicht dazu, meine Belege hier richtig abzulegen. Da gibt's Hilfe. Also man kann dich sozusagen
man
dann
kann
engagieren.
Mich bei allen möglichen, ob zur Beratung oder auch zum Coaching oder Zeit- oder Selbstmanagement, wenn da jemand Bedarf hat oder auch Büroprozesse, die neu zu strukturieren oder zu organisieren sind. Das sind alles Dinge, die ich mache. Ja.
Schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, uns hoffentlich geholfen hast, aus unserem Chaos Ordnung zu machen und danach aus der Selbstorganisation die höhere Motivation zu bekommen. Ja, vielen Dank, Julia, dass du hier warst.
Na, ich danke dir.
Und vielen Dank für die Hörer. Fragen wie immer bei Guerilla FM auf der Webseite. Vielen Dank fürs Hören und bitte nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.